Kapitel 6 Personalauswahl von Simone Kauffeld und Anna Grohmann. Fallbeispiel: Nach erfolgreichem Universitätsabschluss sucht Frau S. dringend eine Arbeitsstelle im Marketingbereich. Nach tagelangen Recherchen fällt ihr folgende Zeitungsannonce positiv auf. Wir suchen junge und aufgeschlossene Mitarbeiter für unser Unternehmen. Sie arbeiten gerne im Team, sie haben bereits Erfahrungen im Marketingbereich gesammelt und möchten gerne neue Herausforderungen annehmen, dann bewerben sie sich bei uns. Frau S. ist begeistert und schreibt sofort eine Bewerbung. Bereits 2 Wochen später wird sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Ihr zukünftiger Chef führt ein Interview mit ihr. Da er von ihrer gewinnenden Art sofort begeistert ist, wird sie kurze Zeit später als feste Mitarbeiterin eingestellt. Motiviert beginnt Frau S. mit der Arbeit. Die ersten 2 Monate zeigen jedoch, dass sie sich etwas ganz anderes unter der Stellenbeschreibung vorgestellt hatte und ihre Kompetenzen in anderen Bereichen liegen. Denn sie erhält Aufgaben, mit denen sie sich kaum auskennt und hat erhebliche Probleme, sich in das Unternehmen zu integrieren. Da ihr Chef zunehmend unzufriedener mit der Leistung von Frau S. wird, erhält sie noch in der Probezeit die Kündigung. Was könnte das Unternehmen bei der nächsten Personalauswahl besser machen, um einen Mitarbeiter einzustellen, der den Anforderungen gewachsen ist? Welche Verfahren kann das Unternehmen einsetzen? Antworten auf die Fragen im Fallbeispiel sind im Webex-Kurs Fallbeispielauflösung Kapitel 6 auf www.lehrbuch-psychologie.de zu finden. Fallbeispiel Ende. Abschnitt 6.1 Grundbegriffe. Definition: Personalauswahl bezeichnet die Zuweisung von Bewerbern zu Stellen in der Organisation durch Rekrutierung und den Einsatz von Auswahltechniken, die auf einer Anforderungsanalyse beruhen und der Identifizierung des am besten geeigneten Bewerbers dienen. Definition Ende. Eignungsdiagnostik. Die Eignungsdiagnostik ist ein wesentlicher Bestandteil der Personalauswahl. Mit ihrer Hilfe kann die Passung überprüft werden, also inwieweit ein Bewerber für eine spezifische Tätigkeit geeignet ist. Ein Bewerber ist umso wahrscheinlicher für eine Stelle geeignet, je besser er aufgrund seiner gegebenen Voraussetzungen zur Bewältigung der beruflichen Anforderungen imstande ist. Bei der Eignungsdiagnostik wird demnach die Übereinstimmung zwischen der angestrebten beruflichen Position und den Voraussetzungen des Bewerbers analysiert. Eignungsdiagnostische Testverfahren werden nach Schuler und Höft 2007 in Biografie-, Eigenschafts- und simulationsorientierte Instrumente unterteilt. Die berufsbezogene Eignungsdiagnostik ist nicht nur sehr hilfreich für die personellen Entscheidungen einer Organisation, sondern auch für den einzelnen Bewerber, da damit eventuelle Über- bzw. Unterforderungen im Vorfeld vermieden werden können. Siehe dazu Kersting 2004a. Prozess der Personalauswahl. Im Folgenden wird der Prozess der Personalauswahl schematisch dargestellt. Siehe hierzu auch die Abbildung 6.1 im gedruckten Buch. Um eine fundierte Personalauswahl zu ermöglichen, sollten Personalmarketing und Anforderungsanalyse gut abgestimmt und parallel durchgeführt werden. Beim Personalmarketing werden potenzielle Bewerber auf das Unternehmen und mögliche Stellenausschreibungen aufmerksam gemacht. Bei der Anforderungsanalyse werden die erforderlichen beruflichen Anforderungen im Hinblick auf die zu besetzende Stelle bestimmt. Die Anforderungsanalyse bildet die Grundlage für das zu verwendende Personalauswahlverfahren. Es wird ein bestimmtes Personalauswahlverfahren entwickelt bzw. auf die spezifischen Anforderungen des zu besetzenden Arbeitsplatzes angepasst und anschließend mit den Bewerbern durchgeführt. Das Ergebnis des Personalauswahlverfahrens liefert die Basis für die eignungsdiagnostische Entscheidung. Der am besten geeignete Bewerber wird schließlich ausgewählt und eingestellt. Um die Güte des Personalauswahlverfahrens zu überprüfen, sollte eine Evaluation durchgeführt werden. Dazu wird im Idealfall eine Kosten- und Nutzenanalyse berechnet um den finanziellen Ertrag eines Personalauswahlverfahrens konkret bestimmen zu können. Vergleiche für weitere Darstellungen des Personalauswahlprozesses auch Stauffenbiel und Rösler 1999 sowie Jetter 2008. Abschnitt 6.2 Personalmarketing. Definition: Personalmarketing dient der langfristigen Gewinnung und Bindung von qualifizierten Mitarbeitern. Definition Ende. Begriffsbestimmung: Die passenden Fach- und Führungskräfte für das Unternehmen zu gewinnen, ist für jedes Unternehmen essentiell wichtig. Nur so kann die Organisation ihren Personalbedarf decken, wachsen und sich entwickeln. Mit Maßnahmen zum Personalmarketing positioniert sich ein Unternehmen im relevanten Arbeitsmarkt. Die Schaffung von Voraussetzungen zur langfristigen Sicherung der Versorgung eines Unternehmens mit kompetenten und motivierten Arbeitern ist das Ziel des Personalmarketings. Dies ist nur zu erreichen, wenn der Arbeitgeber die Interessen der Mitarbeiter berücksichtigt. Angesichts des Fachkräftemangels wird der Personalauswahlprozess zukünftig noch besser mit dem Personalmarketing abgestimmt werden müssen, um qualifiziertes Personal gezielter zu erreichen. Zudem nimmt vor diesem Hintergrund das Talentmanagement, also die Rekrutierung, Förderung und dauerhafte Bindung von qualifizierten Mitarbeitern an das Unternehmen, eine zentrale Rolle ein. Siehe dazu Strack und von der Linden 2008. Arten von Personalbeschaffung. Zur Rekrutierung von Personal lassen sich nach Weber und Packebusch 2002 die interne und die externe Bewerberansprache als zentrale Formen unterscheiden. Interne Bewerberansprache. Für die interne Bewerberansprache sind Unternehmensangehörige, die durch Fortbildungen und Trainings gezielt auf eine vorhandene Stelle vorbereitet werden können, besonders bedeutsam. Siehe auch Felser 2010. Zu den internen Beschaffungsmethoden gehören das Jobposting, das Jobbidding und Mitarbeiterempfehlungen. Jobposting bezeichnet die Stellenausschreibung innerhalb der Organisation. Jobbidding ist die selbstständige Bewerbung eines Beschäftigten auf eine freie Stelle innerhalb des Unternehmens. Bei der Mitarbeiterempfehlung wird dem Personalchef eine geeignete Person für die zu besetzende Stelle empfohlen und diese anschließend motiviert, sich auf die Stelle zu bewerben. Mehr dazu auch bei Kleinhans und anderen 2009. Externe Bewerberansprache. Bei der externen Personalbeschaffung geht es um die Gewinnung von Schulabgängern, Hochschulabsolventen, Mitarbeitern von Konkurrenzunternehmen, Arbeitssuchenden und Selbstständigen. Es wird zwischen der aktiven und der passiven Form der externen Personalbeschaffung unterschieden. Aktive Form. Zur aktiven externen Personalbeschaffung zählt die Anwerbung potenzieller Mitarbeiter über Stellenanzeigen, die Agentur für Arbeit, Weiterbildungsanbieter, Schulen, Handwerkskammern, Praktika, Tag der offenen Tür sowie die Sichtung von Stellengesuchen. Die externe Bewerberansprache über soziale Netzwerke, etwa Xing, wird auch immer häufiger genutzt. Bei der externen Bewerberansprache haben potenzielle Bewerber die Möglichkeit, auf ein konkretes Stellenangebot zu reagieren. Das Unternehmen ist den Bewerbern jedoch häufig nur mittelbar, zum Beispiel über Internetseiten, bekannt. Passive Form. Zur passiven externen Personalbeschaffung gehören Initiativbewerbungen und Mundpropaganda. Bei der Initiativbewerbung wissen die Bewerber nicht, ob zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt eine Stelle frei ist. Normalerweise hat die interne Rekrutierung vor der externen Priorität. Bei folgenden Ausnahmen hat jedoch die externe Personalbeschaffung Priorität: Wenn Fähigkeiten gebraucht werden, die aktuell im Unternehmen nicht vorhanden sind, oder wenn das Unternehmen Mitarbeiter mit möglichst unterschiedlichen Ideen beschäftigen und dazu Mitarbeiter mit unterschiedlichem beruflichen Hintergrund gewinnen möchte. Im gedruckten Lehrbuch gibt die Tabelle 6.1 einen Überblick zu den unterschiedlichen internen und externen Beschaffungsmethoden. Ziele und Funktionen des Personalmarketings. Personalmarketing hat laut Scholz 1999 im Wesentlichen drei verschiedene Funktionen: die Akquisitionsfunktion, die Motivationsfunktion und die Profilierungsfunktion. Akquisitionsfunktion. Damit ist gemeint, dass externe Bewerber sich für das Unternehmen und die zu besetzende Stelle interessieren. Um Interesse zu erzeugen, sind nicht nur Lohn- und Arbeitszeitregelungen, sondern auch immaterielle und emotionale Aspekte des Unternehmensimages wichtig. Motivationsfunktion. Sie bezieht sich darauf, die Mitarbeiter, die bereits im Unternehmen tätig sind, für das Unternehmen zu begeistern. Je mehr sich ein Mitarbeiter mit der vorherrschenden Unternehmenskultur identifizieren kann, desto eher wird dies gelingen. Profilierungsfunktion. Sie beinhaltet, dass sich das Unternehmen durch seine Besonderheiten für potenzielle und bestehende Mitarbeiter klar und differenzierbar positioniert und sich so gegenüber anderen Unternehmen profiliert. Diese Positionierung bestimmt die Akquisitions- und Motivationsfunktion entscheidend mit. Für das Unternehmen besteht in Zeiten des Fachkräftemangels das primäre Ziel des Personalmarketings im Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke, was auch unter dem Begriff des Employer Brandings subsumiert werden kann. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs Employer Branding. Exkurs Employer Branding. Mit Employer Branding wird nach Schumacher und Geschwill 2009 der unternehmensstrategische Aufbau einer Arbeitgebermarke bezeichnet. Unter einer Arbeitgebermarke wird, Zitat, das vom Unternehmen gezielt gestaltete Image als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, verstanden. Zitat Ende. Das Unternehmen soll zu einer Marke werden, die sich eindeutig von anderen Unternehmen abgrenzen lässt und mit der potenzielle Bewerber und Unternehmensangehörige positive Eigenschaften, zum Beispiel vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und ein flexibles Arbeitszeitmodell, verbinden. Studien unterstützen die Bedeutsamkeit, eine Arbeitgebermarke aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Siehe zum Beispiel Ellen und andere 2007. Exkurs Ende. Erfolgreiches Personalmarketing zeichnet sich dadurch aus, dass die Mitarbeiter nicht nur für das Unternehmen gewonnen werden, sondern darüber hinaus auch erfolgreich in das Unternehmen integriert werden und langfristig in dem Unternehmen tätig sind. Vergleiche Felser 2010. Dafür ist es notwendig, eine gute Passung zwischen dem Bewerber und der zu besetzenden Stelle anzustreben. Im Rahmen der Personalauswahl werden verschiedene Arten der Passung einer Person mit Variablen ihres beruflichen Umfeldes unterschieden. Siehe dazu auch die Abbildung 6.2 im gedruckten Buch. Der Person-Environment-Fit beschreibt die generelle Passung zwischen einer Person und ihrer Arbeitsumgebung und lässt sich in folgende Kategorien untergliedern: Person-Job-Fit, Person-Organization-Fit, Person-Group-Fit und Person-Supervisor-Fit. Siehe Christoph Brown und andere 2005. Person-Job-Fit. Er ist definiert als die Passung zwischen den Fähigkeiten einer Person und den Ansprüchen des Jobs oder den Wünschen einer Person und den Aufgaben des Jobs. Beim Person-Job-Fit soll unter allen Bewerbern die Person gefunden werden, die die nötigen Fertigkeiten, Fähigkeiten und das geforderte Wissen für die zu besetzende Stelle aufweist, weshalb der Person-Job-Fit eine zentrale Rolle in der Eignungsdiagnostik spielt. Die generelle Arbeitszufriedenheit wird am meisten vom Person-Job-Fit beeinflusst. Person-Organization-Fit. Er bezeichnet die Passung zwischen einer Person und der Organisation und gibt an, inwieweit die Charakteristika der Person mit denen der Organisation übereinstimmen. Das organisationale Commitment wird am stärksten durch den Person-Organization-Fit beeinflusst. Ein hoher Person-Organization-Fit kann zu einem Engagement für das Unternehmen führen, das über die eigentlichen beruflichen Aufgaben hinausgeht und kann das Fluktuationsrisiko verringern. Person Group Fit. Er beschreibt die Passung zwischen einer Person und der Gruppe, mit der sie zusammenarbeitet. Der Person Group Fit ist im Arbeitsalltag besonders wichtig, da ein Großteil der zu erledigenden Aufgaben eine Zusammenarbeit mit den Kollegen erfordert. Die Zufriedenheit mit den Mitgliedern einer Arbeitsgruppe wird am meisten durch den Person Group Fit beeinflusst. Person Supervisor Fit. Er beschreibt die Passung zwischen einer Person und ihrem Vorgesetzten. Die Zufriedenheit mit dem Vorgesetzten wird am stärksten durch den Person Supervisor Fit beeinflusst. Abschnitt 6.3. Anforderungsanalyse. Definition: Die Anforderungsanalyse umfasst die Ermittlung berufsrelevanter Voraussetzungen eines Bewerbers für einen zu besetzenden Arbeitsplatz. Definition Ende. Eine Anforderungsanalyse bezeichnet laut Reimann 2005 im Allgemeinen die Bestimmung personenrelevanter psychischer und psychophysischer Voraussetzungen für die zu besetzende Stelle, für die die Eignung eines Bewerbers festgestellt werden soll. Zum Beispiel logisches Denkvermögen als psychische Voraussetzung und Reaktionsgeschwindigkeit als psychophysische Voraussetzung. Das wesentliche Ziel der Anforderungsanalyse ist die Bereitstellung von Informationen, die für die inhaltliche Gestaltung eines eignungsdiagnostischen Verfahrens, wie zum Beispiel eines Assessment Centers, relevant sind. Siehe dazu Hosjeb und Bräutigam 2008. Als Ergebnis einer Anforderungsanalyse liegt ein Anforderungsprofil vor, welches alle erforderlichen sowie angestrebten Voraussetzungen und Kompetenzen des potenziellen Mitarbeiters für die zu besetzende Stelle beinhaltet. Zur Durchführung einer Anforderungsanalyse können verschiedene Methoden gewählt werden. Allgemein lassen sich drei methodische Zugänge unterscheiden. Siehe dazu zum Beispiel Schuler und Höft 2007. Erstens: Erfahrungsgeleitet intuitive Methode. Anforderungen werden zum Beispiel aus der erfahrungsbasierten Beurteilung der beruflichen Tätigkeit, der erforderlichen Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstände abgeleitet. Zum Beispiel Expertenurteil von einem Mitarbeiter der Agentur für Arbeit. Zweitens: Arbeitsplatzanalytisch-empirische Methode. Unter Verwendung von teil- oder vollstandardisierten Methoden, zum Beispiel Fragebögen, werden die beruflichen Tätigkeiten an konkreten Arbeitsplätzen analysiert. Mehr dazu in Kapitel 11. Drittens: Personenbezogen-empirische Methode. Auf Basis statistischer Zusammenhänge zwischen den Merkmalen der Berufstätigen und Kriterien, etwa der beruflichen Leistung, werden die Anforderungen abgeleitet. Ein klassisches Verfahren zur Anforderungsanalyse stellt die Critical Incident Technik von Flanagan 1954 dar. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs: Critical Incident Technik. Exkurs: Critical Incident Technik. Bei diesem tätigkeitsspezifischen Verfahren werden vor allem erfolgskritische Ereignisse der Arbeitssituation betrachtet, da diese besonders gut erfolgreiche von weniger erfolgreichen Stelleninhabern unterscheiden. Vergleiche Haider, Friedel und andere 2006. Die generierten Critical Incidents werden nach ihrer Bedeutung, Erfolg versus Misserfolg, erfasst, gewichtet, kategorisiert und als Anforderungen an das Verhalten zusammengefasst. Siehe Reimann 2005. Die Critical Incident Technik umfasst 5 Schritte, die am Beispiel eines Tischlers erläutert werden, entnommen aus Flanagan 1954. Erstens: Bestimmung des allgemeinen Ziels der Tätigkeit, zum Beispiel Anfertigen eines Möbelstücks. Zweitens: Planung der Erhebung, zum Beispiel Auswahl von Tischlern mit mehrjähriger Berufserfahrung als Zielpopulation und Festlegung von Beurteilungskriterien. Drittens: Datenerhebung, zum Beispiel Interview mit oder Beobachtung des Tischlers. Viertens: Datenanalyse, zum Beispiel Zusammenfassung der Daten durch Kategorienbildung, etwa Genauigkeit bei der Anfertigung der Bestandteile oder Schnelligkeit bei der Montage. Fünftens: Interpretation und Darstellung der Ergebnisse, zum Beispiel Entwicklung eines Leitfadens zur Reduzierung von Unfällen bei Tischlern. Exkurs Ende. Aktuelle deutschsprachige Verfahren zur Anforderungsanalyse sind das Fleischmann-Job-Analysesystem für eigenschaftsbezogene Anforderungsanalysen, abgekürzt FJAS, von Kleinman und anderen 2010 und das Explojob von Joey Rhien-Fuchs und Stoll 2006, beschrieben in Breuer 2007. Das Fleischmann-Job-Analysesystem für eigenschaftsbezogene Anforderungsanalysen ist ein eigenschaftsorientiertes Verfahren, mit dem für die berufliche Tätigkeit bedeutsame Fähigkeiten erfasst werden. Mit dem FJAS werden die 5 Bereiche Kognition, Psychomotorik, physische Merkmale, Sensorik, Wahrnehmung und soziale interpersonelle Fähigkeiten und Fertigkeiten abgedeckt. Das Explojob ermöglicht berufliche Anforderungen und Tätigkeiten anhand von 6 Dimensionen, handwerklich-technisch, untersuchend-forschend, künstlerisch-kreativ, erziehend-pflegend, führend-verkaufend und ordnend-verwaltend zu kategorisieren. Es handelt sich um ein Fragebogenverfahren, welches aus 84 bzw. in der Kurzversion aus 60 Items besteht und mit dem ein individuelles Profilblatt erstellt werden kann, das je nach Bedarf zur Stellenbeschreibung bzw. Stellenbesetzung genutzt werden kann. Da sich Arbeitsstellen sowohl zwischen Unternehmen als auch innerhalb eines Arbeitsbereiches gravierend unterscheiden können, empfiehlt es sich vor jeder Eignungsbeurteilung bzw. Stellenausschreibung eine Anforderungsanalyse durchzuführen. Abschnitt 6.4 Verfahren der Personalauswahl. Anforderungen an Personalauswahlverfahren. Gütekriterien. Unabhängig von der Art des Verfahrens muss ein Personalauswahlverfahren die 3 Hauptgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllen. Siehe dazu zum Beispiel Bühner 2011. Objektivität. Unter Objektivität versteht man die Unabhängigkeit der Ergebnisse vom Testleiter. Das bedeutet, dass ein Test dann sehr objektiv ist, wenn mehrere Testleiter bei den gleichen Probanden zum gleichen Ergebnis kommen. Reliabilität. Die Reliabilität eines Tests, also dessen Zuverlässigkeit, beschreibt die Genauigkeit, mit der ein Test ein bestimmtes Merkmal misst, unabhängig davon, ob der Test auch wirklich das Merkmal misst, das gemessen werden soll. Validität. Man bezeichnet einen Test als sehr valide, wenn man von den Ergebnissen unmittelbare und fehlerfreie Rückschlüsse auf die Ausprägung eines Merkmals ziehen kann. Die Validität eines Tests gibt demnach den Grad der Genauigkeit an, mit dem der Test das Merkmal misst, welches er vorgibt zu messen. Bei der Validität unterscheidet man zwischen Inhaltsvalidität, Augenscheinvalidität, Konstruktvalidität und Kriteriumsvalidität. 2 Unterkategorien der Kriteriumsvalidität spielen in der Eignungsdiagnostik eine besonders wichtige Rolle: die inkrementelle und die prädiktive Validität. Inkrementelle Validität. Sie bezeichnet den Beitrag, den ein weiterer Test über ein bereits vorhandenes Testverfahren hinaus zur Vorhersage eines Kriteriums leistet. Wenn beispielsweise in einem Unternehmen bislang ausschließlich unstrukturierte Interviews durchgeführt wurden und seit kurzem zusätzliche Intelligenztests eingesetzt werden, dann wird bei der inkrementellen Validität eingeschätzt, wie viel der Intelligenztest über das unstrukturierte Interview hinaus zur Vorhersage des Berufserfolgs beiträgt. Eine Studie von Gutknecht und anderen 2005 zeigte etwa, dass sowohl die Gesamtbeurteilung im Assessment Center als auch der Studienerfolg über die schulische Leistung hinaus den Berufserfolg vorhersagen, das heißt eine inkrementelle Validität aufweisen. Prädiktive Validität. Sie dient zur Vorhersage von Kriterienwerten, die zeitlich nach den eigentlichen Testwerten erhoben werden, was eine Prognose von zukünftigen Verhalten oder zukünftigen Leistungen ermöglicht und deshalb eine große Bedeutung für die Eignungsdiagnostik hat. Eine Studie von Trappmann und anderen 2007 zeigt beispielsweise, dass Schulnoten den Studienerfolg gut vorhersagen. Graphologische Verfahren haben hingegen eine sehr geringe prädiktive Validität. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs: Graphologische Verfahren. Exkurs: Graphologische Verfahren. Mit graphologischen Verfahren sollen ausgehend von der Handschrift des Bewerbers, zum Beispiel Neigung und Höhe der Handschrift, Rückschlüsse auf dessen Persönlichkeitsmerkmale gezogen werden. Nach Angaben von Schuler und anderen 2007 werden in Deutschland graphologische Verfahren zur Eignungsdiagnostik mit einer Einsatzhäufigkeit von 2,4% nur sehr selten verwendet. In anderen Ländern, wie zum Beispiel der Schweiz, Frankreich und Israel, wird die Graphologie nach Angaben von Gutke und anderen 2002 vor allem in der psychologischen Beratung und der Eignungsdiagnostik hingegen relativ häufig eingesetzt. Graphologische Verfahren zeigen für das Kriterium Berufserfolg geringe prädiktive Validitäten. Siehe dazu Schmidt und Hunter 1998. Wenn Graphologen mit inhaltsfreien Schriftstücken, die keinen Bezug zum Lebenslauf der Bewerber oder der Stelle haben, arbeiten, geht die Validität sogar gegen Null. Vergleiche Neter und Ben Schakka 1989. Exkurs Ende. Bei der Auswahl und Entwicklung von Testverfahren sollte neben den Hauptgütekriterien auch auf die Nebengütekriterien geachtet werden. Siehe dazu zum Beispiel Moosbrugger und Kelava 2012. Für die Personalauswahl sind nach Obermann 2013 vor allem die Nebengütekriterien Ökonomie, Fairness und soziale Akzeptanz bedeutsam. So zeigt sich beispielsweise im Hinblick auf die soziale Akzeptanz, dass Interviews und Arbeitsproben von den Bewerbern positiver als Intelligenztests eingeschätzt werden. Intelligenztests werden wiederum positiver als Persönlichkeitstests, Tests zur Einschätzung der Ehrlichkeit, graphologische Verfahren und die Erfassung biografischer Informationen bewertet. Siehe dazu Hausknecht und andere 2004. Darüber hinaus wurden speziell für den Bereich der berufsbezogenen Eignungsbeurteilung Qualitätsstandards geschaffen, die in einer professionellen Personalauswahl berücksichtigt werden sollten. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs, DIN 33430. Exkurs, DIN 33430. Die DIN 33430 dient der Qualitätssicherung in der berufsbezogenen Eignungsbeurteilung und soll eignungsdiagnostische Aussagen auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und Technik ermöglichen. Siehe Hornke 2004. Da Personalauswahl in der Praxis vielfach von nicht umfassend qualifizierten Personalverantwortlichen durchgeführt wird, ist die Validität der dabei getroffenen eignungsdiagnostischen Entscheidungen laut Dormann und anderen 2009 häufig fraglich. Die DIN 33430 soll in erster Linie Unternehmer und Bewerber vor defizitären Eignungsbeurteilungen schützen und bezieht sich auf den gesamten Prozess der berufsbezogenen Eignungsbeurteilung, einschließlich dessen Dokumentation und der verwendeten eignungsdiagnostischen Methoden. Personenbezogene Lizenzen dienen als Qualifikationsnachweis für die im Rahmen der Eignungsbeurteilung notwendigen Kenntnisse gemäß der DIN 33430. Folgende Frage ist beispielsweise in der Checkliste zur DIN 33430 von Hornke und Kersting 2004 enthalten. Kann jeder Anforderungsdimension, die erhoben werden soll, mindestens ein Verfahren zugeordnet werden, mit dem diese Dimension erfasst werden soll? Exkurs Ende. Stereotype Threat. Im Rahmen der Personalauswahl können ebenfalls sozialpsychologische Prozesse, zum Beispiel Stereotype Threat, zum Tragen kommen. Das Risiko, ein negatives Stereotyp über die eigene Gruppe zu bestätigen, bezeichnen Steele und Aronson 1995 als Stereotype Threat. Unter Stereotype Threat wird laut Schmader und anderen 2008 ein kognitives Ungleichgewicht zwischen dem Selbstkonzept, dem Gruppenkonzept und der Aufgabendomäne verstanden. Wenn eine Schülerin beispielsweise eine hohe Motivation hat, in einer Mathearbeit gut abzuschneiden, positive Verknüpfung zwischen Selbst- und Aufgabendomäne, sich der Tatsache bewusst ist, dass sie ein Mädchen ist, positive Verknüpfung zwischen Selbst und sozialer Gruppe, und gleichzeitig gelernt hat, dass Mädchen schlecht in Mathe sind, negative Verknüpfung zwischen Gruppenkonzept und Aufgabendomäne, kommt es zu Stereotype Threat. Das kognitive Ungleichgewicht führt zu einer Stressreaktion und zu Überwachungsprozessen, mit denen die Betroffenen prüfen, ob sie sich stereotypenkonform verhalten. Diese Prozesse binden Kapazitäten, die dann nicht mehr für die Bearbeitung der Aufgabe zur Verfügung stehen. Dadurch sinkt die Leistung. Stereotype Threat ist in vielen Laborstudien bei vielen stereotypisierten Bevölkerungsgruppen nachgewiesen worden. Siehe zum Beispiel Stone und andere 1999. Dieser und ähnliche Laborbefunde legen die Frage nahe, ob sich Stereotype Threat auf die Leistung von Bewerbern in Personalauswahlverfahren auswirkt. Es wäre möglich, dass zum Beispiel Frauen, die sich auf eine Stelle als Pilotin bewerben, im Einstellungstest schlechter abschneiden, weil ihnen in der Bewerbungssituation das Stereotyp bewusst ist, dass Piloten üblicherweise Männer sind. Mehrere Laborstudien mit simulierten Personalauswahlverfahren zeigten jedoch keinen Einfluss von Stereotype Threat auf die Aufgabenleistung der Versuchsteilnehmer. Siehe zum Beispiel Meyer und Hanges 2003. Die wenigen Feldstudien zu Stereotype Threat erbrachten widersprüchliche Ergebnisse und wiesen teilweise methodische Probleme auf. In einer noch unveröffentlichten Studie konnten Meyer und Melchers erste belastbare Hinweise auf die Auswirkung von Stereotype Threat in der Personalauswahl erbringen. Arten von Personalauswahlverfahren. Personalauswahlverfahren werden in Biografie-, Eigenschafts- und simulationsorientierte Verfahren unterteilt, was auch als trimodaler Ansatz der Eignungsdiagnostik von Schuler und Höft 2007 bekannt ist. Der biografische Ansatz ermittelt Verhaltensergebnisse und folgt dem Prinzip der Vorhersagevalidität bzw. prädiktiven Validität. Eigenschaftsorientierte Verfahren erfassen zeitlich stabile Merkmale, zum Beispiel Gewissenhaftigkeit, und werden primär hinsichtlich ihrer Konstruktvalidität geprüft. Ein Verfahren ist dann konstruktvalide, wenn es das betreffende Merkmal so misst, dass dies mit vorhandenen Theorien übereinstimmt. Simulationsorientierte Verfahren erfassen Verhalten, das in ähnlicher oder gleicher Form auch am Arbeitsplatz gezeigt wird. Sie folgen dem Prinzip der inhaltlichen Validität, bei dem der Test die zu erfassende Verhaltensweise repräsentiert. Ein Verfahren, das alle Aspekte des trimodalen Ansatzes vereint, ist das multimodale Interview, abgekürzt MMI. Es kombiniert die drei zentralen Ansätze der Eignungsdiagnostik und besteht aus 8 Phasen, angefangen vom Gesprächsbeginn bis hin zum Gesprächsabschluss. Mehr dazu siehe Schuler 2002 oder lesen Sie den Web-Exkurs Multimodales Interview auf www.lehrbuch-psychologie.de. Biografieorientierte Verfahren. Biografieorientierten Verfahren liegt eines der zentralen Axiome psychologischer Messungen zugrunde. Der beste Prädiktor von zukünftigem Verhalten ist vergangenes Verhalten. Siehe Owens 1976. Diese Verfahrensart bezieht sich demnach auf die berufliche Vergangenheit eines Bewerbers. Zu den biografieorientierten Verfahren zählen etwa der biografische Fragebogen, das biografische Interview sowie die Analyse von Bewerbungsunterlagen. Biografischer Fragebogen. Eine biografische Frage für eine Marketingassistentin lautet beispielsweise: Wie viele Werbekampagnen haben Sie bereits betreut? Nach Mehl 1991 sind biografische Fragen durch folgende Merkmale gekennzeichnet. Sie sind historisch, das heißt auf die Vergangenheit des Bewerbers bezogen. Sie sind objektiv und nehmen auf Fakten Bezug, sodass wenig Interpretationsspielraum bleibt. Sie sind aus erster Hand, das heißt sie implizieren die eigenen Beobachtungen des Bewerbers, zudem sind sie diskret, umfassen also einzelne Ereignisse. Sie sind verifizierbar, zumindest prinzipiell nachprüfbar und beziehen sich auf den beruflichen Hintergrund des Bewerbers. Biografisches Interview. Eine bekannte Form des biografischen Interviews ist das Patterned Behavior Description Interview. Dabei liegt der Fokus auf spezifischen Aspekten des Lebenslaufs, die einen Bezug zur angestrebten Stelle aufweisen. Demgemäß werden als Vorbereitung eine verhaltensbezogene Arbeitsanalyse mittels Critical Incident Technique durchgeführt, 5 verhaltensbezogene Leistungsaspekte gebildet und Fragen zu den kritischen Ereignissen und den dazugehörigen Leistungsaspekten abgeleitet. Mehr dazu bei Jans 1982. Bewerbungsunterlagen. Es wird zwischen der Online-Bewerbung, zum Beispiel per Mail, und der Offline-Bewerbung, zum Beispiel per Post, unterschieden. Eine vollständige Bewerbungsmappe sollte ein Anschreiben, einen Lebenslauf mit Foto, Zeugnisse und Bescheinigungen sowie bei Bedarf Referenzen enthalten. Nach Schuler und anderen 2007 nutzen insgesamt 99,2% der Unternehmen die Analyse von Bewerbungsunterlagen, welche damit zu den am häufigsten verwendeten Auswahlverfahren in Unternehmen zählt. Eigenschaftsorientierte Verfahren. Obwohl Persönlichkeits- und Intelligenztests in den USA und einem Großteil der europäischen Länder häufig eingesetzt werden, sind in Deutschland, vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen, unstrukturierte Einstellungsinterviews weit verbreitet. Siehe Nachtwey und Schermuli 2009. Psychologische Testverfahren wie etwa Intelligenz-, Persönlichkeits- und Integritätstests zählen zu den eigenschaftsorientierten Verfahren und weisen folgende Merkmale auf. Intelligenztests. Sie gelten als valider Prädiktor des Berufserfolgs. Schmidt und Hunter 1998 berichteten eine Korrelation von R ist gleich 0,51. In Deutschland zeigt sich nach Angaben von Hülsheger und Meyer 2008 über Berufsgruppen und Unternehmen hinweg ein bedeutsamer Zusammenhang zwischen allgemeinen kognitiven Fähigkeiten und dem Ausbildungserfolg bzw. der beruflichen Leistung. Persönlichkeitstests. Das Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung 6 Faktoren, abgekürzt BIP 6F, von Hosjeb und Krüger 2012, stellt einen explizit berufsbezogenen Persönlichkeitstest dar. Es erfasst 18 berufsrelevante Facetten, die den 6 Persönlichkeitsbereichen Sozialkompetenz, Engagement, Disziplin, Dominanz, Stabilität und Kooperation zugeordnet werden können. Aktuelle Forschung wirft zudem einen Blick in die Gedanken der Bewerber. So untersucht eine aktuelle qualitative Studie von König und anderen 2012, was Bewerber denken, während sie Persönlichkeitstests im Rahmen von Personalauswahlverfahren ausfüllen. Integritätstests. Sie sind nach Hosjeb und Bräutigam 2007 ein Sammelbegriff für 2 Verfahrensarten, die beide das Ziel haben, kontraproduktives bzw. deviantes Verhalten vorherzusagen. Integritätstests weisen in der Meta-Analyse von Schmidt und Hunter 1998 eine prädiktive Validität von R ist gleich 0,41 für das Kriterium Berufserfolg auf. Das Inventar berufsbezogener Einstellungen und Selbsteinschätzungen von Markus 2006 ist das erste publizierte Instrument der Verfahrensklasse der Integritätstests im deutschsprachigen Raum und dient der Erfassung von kontraproduktivem Verhalten im beruflichen Kontext. Simulationsorientierte Verfahren. Mit simulationsorientierten Verfahren wird die Eignung eines Bewerbers mit einem realitätsnahen Verfahren überprüft, das Verhaltensanforderungen enthalten soll, die der späteren beruflichen Tätigkeit möglichst ähnlich sind. Zu den simulationsorientierten Verfahren zählen etwa Arbeitsproben, Praktika und Probezeit. Arbeitsproben. Arbeitsproben gelten als klassische Instrumente der Eignungsdiagnostik und liefern mit einer prädiktiven Validität von R ist gleich 0,54 eine sehr gute Vorhersage des späteren Berufserfolgs. Siehe Schmidt und Hunter 1998. Das Ziel klassischer Arbeitsproben besteht darin, die motorischen Fähigkeiten des Bewerbers zu prüfen. So soll etwa der Bewerber bei der Drahtbiegemethode einen Draht gemäß einer Vorlage biegen. Für Details siehe Lina 1967. Dieses Verfahren bietet sich für handwerkliche Berufe an, zum Beispiel für Schlosser. Ein aktuelleres Instrument, das dem Bereich der Arbeitsproben zugeordnet werden kann, ist die Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz, Büro und kaufmännische Tätigkeiten, abgekürzt AZUBI-BK von Schuler und Klingner 2010. Das Verfahren dient der Erfassung der berufsbezogenen Intelligenz und vereinigt die beiden Diagnoseansätze Arbeitsprobe und Intelligenztests. Probezeit und Praktika. Die Probezeit bietet ausreichend Zeit, um die Eignung eines Kandidaten für die zu besetzende Stelle umfassend zu prüfen. Laut Schumacher 2009 sollte man jedoch darauf achten, dass der Kandidat im vorgelagerten Personalauswahlprozess sehr sorgfältig ausgewählt wird, damit die Probezeit mit qualifizierten Personen durchgeführt werden kann. Ein Praktikum erlaubt einen Einblick in die Leistungsfähigkeit und das Arbeitsverhalten des potenziellen Arbeitnehmers. Vergleiche Lorenz und Rohrschneider 2009. Auf diese Weise können sich Arbeitgeber und Bewerber vor dem Stellenantritt besser kennenlernen und eine mögliche Passung überprüfen. Ein Bewerber kann nicht nur durch Praktika vor dem Stellenantritt realistische Informationen über die zu besetzende Stelle erhalten, sondern auch durch ein Realistic Job Preview. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs: Realistic Job Preview. Exkurs: Realistic Job Preview. Mit dem Realistic Job Preview soll nach Buckley und anderen 2002 dem Bewerber ein realistisches Bild der zu besetzenden Stelle vermittelt werden. Hierbei werden von dem Unternehmen sowohl positive als auch negative Informationen zur zukünftigen Arbeit bereitgestellt. Die Ausgewogenheit von positiven und negativen Aspekten hängt von der zu besetzenden Stelle ab. Für einen Telefonmarketing-Job wäre ein Realistic Job Preview zum Beispiel die Information darüber, dass viele der angerufenen Personen abwertend auf Telefonmarketing reagieren und nur ca. 1% tatsächlich auf das Angebot eingehen. Studien zeigten, dass Beschäftigte, die vor Antritt ihrer Tätigkeit ein Realistic Job Preview erhielten, zum Beispiel realistischere Erwartungen an den Job hatten und weniger Fluktuationsgedanken hegten, als Beschäftigte, die im Vorfeld kein realistisches Bild ihrer Tätigkeit bekamen. Durch ein Realistic Job Preview kann der Bewerber also im Vorfeld besser einschätzen, was auf ihn zukommen wird und ob die Stelle zu ihm passt. Exkurs Ende. Assessment Center. Assessment Center zählen ebenfalls zu den simulationsorientierten Verfahren. Sie haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Sie sind laut Canning und anderen 2007 die kostenintensivsten Personalauswahlverfahren. Durch die Möglichkeit, viele Bewerber parallel bewerten und dementsprechend auswählen zu können, werden sie häufig eingesetzt und sind in Unternehmen sehr populär. Sie werden besonders häufig für die Eignungsdiagnostik von Trainees und kaufmännischen Auszubildenden eingesetzt. Bemerkenswert ist dabei, dass die Prozentzahl der Unternehmen, die Assessment Center einsetzen, im Vergleich zum Jahr 1985 für beide Beschäftigungsgruppen um etwa 30% angestiegen ist. Siehe Schuler und andere 2007. Nur wenn Assessment Center eine ausreichend hohe Qualität aufweisen, rechtfertigt sich deren Aufwand. Zu den wichtigsten Qualitätskriterien für Assessment Center zählen laut Cermuli und Nachtwey 2010 Erstellung eines Anforderungsprofils im Vorfeld der Assessment Center Konstruktion, Vertrautmachen mit den Anforderungsdimensionen in einem Beobachtertraining sowie Konstanthaltung des Zeitrahmens zwischen Vorbereitung und Absolvierung einer Übung für jeden Teilnehmer. Lesen Sie dazu auch den Web-Exkurs Qualitätskriterien von Assessment Centern auf www.lehrbuch-psychologie.de. Obwohl Assessment Center in den letzten Jahren immer häufiger eingesetzt und beliebter wurden, hat sich nach Angaben von Schuler 2007 der durchschnittliche korrigierte Validitätskoeffizient des Assessment Center binnen der letzten 20 Jahre verringert. Die Ursache für diesen Gegensatz sieht Schuler in der Tatsache begründet, dass Assessment Center zunehmend von diagnostischen Laien anstatt von Psychologen durchgeführt werden und somit eine Vielzahl methodischer Möglichkeiten des Assessment Center ungenutzt bleiben. Dieses Problem kann unter anderem durch eine Beachtung der Qualitätskriterien von Assessment Centern vermieden werden. Im Assessment Center durchläuft der Bewerber mehrere unabhängige Übungen. Dies sind für Deutschland typischerweise unter anderem Rollenspiele, Gruppendiskussionen, Präsentationsaufgaben, Interviews und Postkorbübungen. Siehe Obermann 2013. Rollenspiele. Sie sind meist als Zweiergespräche aufgebaut. Als Themen für Rollenspiele eignen sich unter anderem Verhandlungs-, Verkaufs- und Konfliktgespräche. Bei Rollenspielen liegt der Fokus zum Beispiel auf dem Gesprächsverhalten, der Kommunikationsfähigkeit und dem Durchsetzungsvermögen der Bewerber. Gruppendiskussion. Hierbei wird verstärkt auf die Interaktion mit den anderen Diskutanten geachtet. Gruppendiskussionen können mit oder ohne vorgegebene Rollen durchgeführt werden. Bei Diskussionen mit vorgegebenen Rollen, etwa Pro und Contra von Studiengebühren, erhalten die Teilnehmer eine spezifische Rolle zugewiesen, die sie in der Gruppendiskussion einnehmen und zielstrebig verfolgen sollen. Bei Gruppendiskussionen ohne vorgegebene Rolle können die Teilnehmer ihre eigene Meinung einbringen. Präsentationsaufgaben. Hier wird vor allem das freie Sprechen vor einer Gruppe von Zuhörern getestet. Zu den Präsentationsaufgaben zählt zum Beispiel die Verkaufspräsentation, bei der ein Produkt vorgestellt und beworben werden soll, und die Selbstpräsentation, in der die positiven Eigenschaften und Kompetenzen der eigenen Person herausgestellt werden sollten. Interview. Es dient dem Unternehmen als Test des fachlichen, sozialen und persönlichen Potenzials des Bewerbers. Dem Bewerber dient ein Interview dazu, Informationen über die zu besetzende Stelle und das Unternehmen zu erlangen. Dabei werden unstrukturierte, teilstrukturierte und strukturierte Interviews unterschieden. Für die Praxis sind strukturierte Einstellungsinterviews zu empfehlen, da diese hohe prädiktive Validitäten aufweisen. Vergleiche die Meta-Analyse von Schmidt und Hunter 1998. Die Leistung des Bewerbers ist laut Klee und anderen 2008 zudem höher, wenn transparente Interviews durchgeführt werden, das heißt, die Bewertungskriterien den Bewerbern deutlich gemacht werden. Postkorbübung. Hierbei wird der Bewerber zum Beispiel mit einem Stapel unbearbeiteter Briefe, Telefon- und Terminnotizen konfrontiert. Er hat meist eine Stunde Zeit, um diesen Stapel abzuarbeiten und pro Vorgang zu notieren, was er damit tun würde. Dabei wird verstärkt auf die Organisation der eigenen Arbeit und das Entscheidungsverhalten des Bewerbers geachtet. Jeder Bewerber wird von mehreren Beobachtern in Hinblick auf vorher festgelegte Merkmalsdimensionen eingeschätzt. Dabei besteht das Assessment Center nicht immer nur aus Verhaltensbeobachtungen, sondern es ist auch möglich, Leistungstests, computergestützte Problemlöseszenarien oder Fragebogeninstrumente zu integrieren. Siehe Cunning und andere 2007. Die abschließende Bewertung eines jeden Bewerbers ergibt sich aus der Integration aller Einzelergebnisse im Rahmen einer Beobachterkonferenz. Dabei sind neben einer möglichst hohen Standardisierung im Kategoriensystem eine konsequente Beobachterrotation und eine systematische Beobachterschulung zu Beginn hilfreich. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass Beobachter nicht zu viele Bewerber während der Assessment Center Übungen einschätzen sollten, wie eine Studie von Melchers und Kollegen 2010 am Beispiel von Gruppendiskussionen zeigt. Der Einsatz neuer Techniken ermöglicht zum Beispiel Web-Assessments oder die Videoaufzeichnung eines Assessment Center. Beobachtungen werden direkt am Laptop erfasst, sodass eine schnelle Weiterverarbeitung der Daten erfolgen kann. Zu beachten ist, dass es nicht das Assessment Center gibt, sondern dass auch unterschiedliche Varianten und Weiterentwicklungen existieren. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs: Varianten und Weiterentwicklungen des Assessment Center. Exkurs: Varianten und Weiterentwicklungen des Assessment Center. Folgende Varianten des Assessment Center können in Anlehnung an Obermann 2013 unterschieden werden. Einzel-Assessment Center. Bei diesem Verfahren wird nur ein Teilnehmer bewertet. Das Einzel-Assessment Center enthält die gleichen typischen Übungen, Beobachter und Beobachtungssysteme wie die klassische Variante. Einzig Gruppenübungen sind nicht enthalten. Development Center. Ziel des Verfahrens, das die typischen Assessment Center-Aufgaben enthält, ist die Entwicklung des Teilnehmers. Während beim regulären Assessment Center das Feedback und der Lerngewinn eher beiläufig erfolgen, soll sich der Teilnehmer im Development Center bereits während des Verfahrens entwickeln. Lernpotenzial Assessment Center. Bei diesem Verfahren steht die Prozessdiagnose im Vordergrund. Potenzial bezeichnet dabei das Vermögen, bestimmte Kompetenzen prinzipiell erlernen zu können. Denn wenn ein Teilnehmer eine für ihn neue Übung nicht direkt erfolgreich bewältigen kann, so darf man in diesem Fall nicht davon ausgehen, dass der Teilnehmer diese Kompetenz nicht später noch erlernen kann. Der Fokus liegt demnach auf der Lern- oder Veränderungsfähigkeit des Teilnehmers. Exit Assessment Center. Die Teilnehmer bewerben sich nicht auf eine neue Position, sondern müssen im Assessment Center zeigen, dass sie auf der jetzigen Position richtig sind. Dynamisiertes Assessment Center. Die einzelnen Übungen bauen aufeinander auf, das heißt, sie sind miteinander vernetzt. Das Ergebnis einer Einzelarbeit, zum Beispiel Fallstudie, wird in der Gruppendiskussion genutzt. Das Ergebnis der Gruppendiskussion muss präsentiert werden. Assessment Center on the Job. Potenzialträgern im Unternehmen werden innovative Projekte übertragen. Bei der Bearbeitung werden diese von Kollegen, Vorgesetzten, Kunden und Kooperationspartnern beobachtet. Exkurs Ende. Einsatzhäufigkeit und prädiktive Validität psychologischer Verfahren. Eine Studie von Schuler und anderen 2007 zur Nutzung psychologischer Verfahren in der Personalauswahl spiegelt die Bedeutung des Internets für die Eignungsdiagnostik wider. Die Analyse von Online-Bewerbungsunterlagen nimmt mit einer Einsatzhäufigkeit von 71,2% den dritten Platz der am häufigsten verwendeten Auswahlverfahren ein. Noch häufiger werden die Analyse von Bewerbungsunterlagen mit 99,2% verwendet, gefolgt vom strukturierten Einstellungsinterview durch die Personalabteilung mit 81,6%. Die klassische Meta-Analyse von Schmidt und Hunter 1998 zeigt, dass die prädiktiven Validitäten von Arbeitsproben, Intelligenztests und strukturierten Einstellungsinterviews am höchsten sind, jeweils ca. 0,5. Diese Verfahren sagen demnach das Kriterium berufliche Leistung am besten vorher. Zudem analysierten Schmidt und Hunter 1998 die inkrementellen Validitäten von Personalauswahlverfahren, die diese zusätzlich zu Intelligenztests zeigten. Den höchsten Validitätszuwachs zusätzlich zu einem Intelligenztest liefern Integritätstests mit einem Validitätszuwachs von 27%. Arbeitsproben mit einem Validitätszuwachs von 24% und strukturierte Einstellungsinterviews mit einem Validitätszuwachs von 24%. Vor dem Hintergrund ihrer hohen prädiktiven Validitäten werden zum Beispiel Intelligenztests und Arbeitsproben vergleichsweise selten in der Praxis eingesetzt. Allerdings wird laut Nachtwey und Cermuli 2009 aktuell ein Trend zur Professionalisierung der Personalauswahl verzeichnet, sodass sich die vergleichsweise geringen Nutzungshäufigkeiten dieser Auswahlverfahren vermutlich zukünftig erhöhen werden. Abschnitt 6.5: Kosten- und Nutzenanalyse in der Personalauswahl. Nutzen von Personalauswahlverfahren. Der Nutzen von Personalauswahlverfahren kann in monetären Kennzahlen ausgedrückt werden. Während in der Produktion und in Berufen, die messbare Ergebnisse liefern, die Arbeitsleistung eines einzelnen Mitarbeiters relativ einfach bestimmt werden kann, ist dies bei Berufen, die sich nicht direkt durch Produktions- oder Verkaufszahlen kennzeichnen lassen, schwieriger. Siehe Kersting 2004. In Berufen mit messbaren Ergebnissen kann die Arbeitsleistung eines Mitarbeiters zum Beispiel bestimmt werden, indem der prozentuale Anteil am durchschnittlichen Ergebnis des Unternehmens gemessen wird. Bei Berufen, die sich nicht direkt durch Produktions- oder Verkaufszahlen kennzeichnen, können beispielsweise Schätzverfahren zum Einsatz kommen, bei denen Experten, wie etwa Vorgesetzte, den finanziellen Wert der durchschnittlichen Mitarbeiterleistung oder aber die benötigten Kosten für die Ausführung einer beruflichen Tätigkeit einschätzen. Allgemein gilt, dass der leistungsstärkste Mitarbeiter üblicherweise eine doppelt so hohe Leistung wie der leistungsschwächste Mitarbeiter erzielt. Eine Studie zur Variabilität der beruflichen Leistung zeigt, dass valide Personalauswahlverfahren sehr wichtig für die Vorhersage späterer Berufsleistung sind. Hunter und andere 1990 untersuchten, wie die berufliche Leistung in Abhängigkeit von dem Ausmaß der Komplexität einer Tätigkeit variiert. Ein überdurchschnittlicher Mitarbeiter wurde als Person definiert, deren Leistung eine Standardabweichung über dem Durchschnitt liegt. Ein überdurchschnittlicher un- bzw. angelernter Mitarbeiter produziert 19% mehr Arbeitsertrag, ein überdurchschnittlicher Facharbeiter 32% mehr Arbeitsertrag und ein überdurchschnittlicher Manager erzielt 48% mehr Arbeitsertrag als der Durchschnitt. Taylor-Russell-Modell. Das wohl bekannteste Nutzenmodell wurde von Taylor und Russell 1939 entwickelt. Danach wird die Erfolgsquote eines Personalauswahlverfahrens, also der Anteil der geeigneten Bewerber von den insgesamt eingestellten Bewerbern, durch die folgenden drei Einflussgrößen bestimmt. Erstens, der Validitätskoeffizient des verwendeten Verfahrens. Zweitens, die Basisquote, das heißt Anteil der prinzipiell geeigneten Bewerber von den insgesamt vorhandenen Bewerbern. Und drittens, die Selektionsquote, das heißt Anteil der eingestellten Bewerber von den insgesamt vorhandenen Bewerbern. Die Basisquote kann auf Grundlage von Erfahrungswerten bestimmt werden. Wenn es sich bei der zu besetzenden Stelle beispielsweise um eine Anlerntätigkeit handelt, die in der Vergangenheit von fast jedem eingestellten Bewerber problemlos ausgeführt werden konnte, dann könnte man eine Basisquote von 99% annehmen. Die Selektionsquote beträgt im Beispiel eines Unternehmens, bei dem 2 von insgesamt 20 Bewerbern eingestellt werden, exakt 10%. Wenn man die Basisquote und die Selektionsquote konstant hält, zeigt der Vergleich von einem Personalauswahlverfahren mit einem geringeren Validitätskoeffizienten und einem Personalauswahlverfahren mit einem hohen Validitätskoeffizienten den positiven Nutzen für den Selektionsprozess für den zweiten Fall. Es werden mehr geeignete Bewerber richtigerweise eingestellt und mehr ungeeignete Bewerber richtigerweise abgelehnt. Zudem ist der Anteil der geeigneten Bewerber, die fälschlicherweise abgelehnt werden, und der Anteil der ungeeigneten Bewerber, die fälschlicherweise eingestellt werden, deutlich geringer. Ein Nachteil des Taylor-Russell-Modells ist, dass monetäre Aspekte wie die Kosten des Auswahlverfahrens nicht formal mit berücksichtigt werden. Für Details siehe Caschio 1980.